Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Im deutschen Bildungssystem ist der Fachkräftemangel groß. Ohne die mittlerweile mehr als 8 Millionen ehrenamtlich Engagierten im Bildungsbereich wären die Folgen für Kinder und Jugendliche noch gravierender. Unter den Ehrenamtlern sind immer mehr Rentner. Das interessiert uns heute im Speziellen. Wir wollen wissen, was Senioren als Schulmediatoren an Grundschulen leisten und welche Ausbildung sie durchlaufen, um mit Kindern zum Beispiel zu üben, Alltagskonflikte gewaltfrei zu lösen. Das und mehr bei uns im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. An Grundschulen gibt es viel Unterstützungsbedarf. Es fehlt an speziell ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen. 26.000, das ist die Zahl der letzten Bertelsmann-Studie. Aber es fehlt auch an Sozialarbeiterinnen, Sprachassistenten oder Lesepaten. Der gemeinnützige Verein SIS, die Abkürzung steht für Senior Partner in School, ist bundesweit an 378 Grundschulen aktiv und versucht bei Bedarf eine Lücke zu schließen, die sich im Sozialverhalten auftun kann. Und zwar die, eine friedliche Lösung für Konflikte zu finden. Eine Basiskompetenz jeder Gesellschaft. Wie das geht? Anna Küch hat zwei Schulmediatoren begleitet.
Beleidigen, schubsen oder anschreien. Konflikte gibt es viele in der Münchner Grundschule an der Zielstadtstraße. Auf dem Pausenhof treffen 390 Kinder zusammen, alle mit ihren ganz eigenen Problemen. Klar, dass da nicht alle immer einer Meinung sind.
Früher hatten wir zwei immer ganz oft einen Streit und jetzt sind wir eine der besten Freunde, also auf jeden Fall sehr gute Freunde. Also wir haben uns halt gehasst, uns beleidigt, uns geschlagen, geschubst und so.
Und wie habt ihr das dann aufgelöst?
Wir haben uns einfach wieder vertragen. Durch SIS auch.
SIS, das ist das Zauberwort hier an der Schule. Es steht für Senior Partners in School. Ein gemeinnütziger Verein, der deutschlandweit Rentnerinnen und Rentner in die Schule bringt. Sie helfen den Kindern dabei, einen friedlichen Umgang zu finden. An der Grundschule an der Zielstadtstraße sind es Matthias Krämer und Gabi Horsmann. Ein eingespieltes Team, das jeden Donnerstag im Raum der guten Lösung sitzt und viel Zeit für die Kinder hat.
In der Regel geht es um einen Streit, um einen konkreten Streit. Und den hören wir uns an mit allen Beteiligten. Und das ist ja auch wichtig, dass wir Zeit haben, uns das wirklich in Ruhe anzuhören. Es kommt jeder zum Reden, es kommt jeder dazu, seine Position darzustellen. Und dann versuchen wir aufzudröseln, was hast du gefühlt in diesem Streit, was hättest du gebraucht?
Neben Zuhören und sich Zeit nehmen ist ein weiter wichtiger Baustein im Konzept der Senior Partners, dass die Kinder selbst die Lösung finden.
Und das ist das Entscheidende, also dass wir eben nicht daherkommen und sagen, wir machen alles und wissen alles besser, sondern dass die Kinder bestimmen, was die Inhalte sind und auch was die Lösungen sind für die Konflikte.
Also wir haben Fußball gespielt und dann haben wir uns so gestritten.
Ja, sehen wir.
Weiß nicht, ich hab's nur ein bisschen gesehen, aber nicht so viel. Aber
warst du dabei?
Ja, also jemand hat ihn gegrätscht, glaube ich. Mhm. Und dann haben sie sich so gestritten.
Matthias Krämer hat zuvor ein Theater geleitet. Seine Kollegin war Anästhesistin. Andere Senioren kommen aus dem Management oder der Sozialarbeit. Sie alle durchlaufen eine mehrwöchige, gründliche Ausbildung zum Mediator und zur gewaltfreien Kommunikation, bevor sie an die Grundschulen gehen. Die Direktorin und die Lehrkräfte sind dankbar für die Unterstützung, denn im Unterrichtsalltag haben sie gar nicht die Zeit, die Streitigkeiten der Kinder aufzuarbeiten. Hin und wieder gehen Matthias Krämer und Gabi Horsmann auch direkt in die Klassen, um über Gefühle zu sprechen. Dann haben sie zwei Handpuppen dabei, die Giraffe und den Wolf.
Und das sieht dann so aus. Die Gabi, die geht schon mal vor.
Ich gehe vor und sage, Mensch Wolf, jetzt komm, wir wollen doch heute mit den Kindern sprechen.
Ich gehe da nicht rein.
Mensch, aber wir haben denen das doch versprochen das letzte Mal. Wir
ja,
wollen
aber
doch.
Ich habe keine Lust, ja, über Gefühle. Gefühle, Gefühle, Gefühle. Mir geht's gut, mir geht's schlecht, fertig, basta, aus.
Ist das alles, was du über Gefühle weißt?
Reicht doch.
Okay, Kinder, habt ihr eine Idee, was es noch über Gefühle zu sagen gibt? Kennt ihr noch andere Gefühle außer gut und schlecht?
Und dann geht es in den Austausch. Die Kinder beginnen zu erzählen von Trauer und Wut und Unverständnis und was sie gerade in einer Konfliktsituation brauchen. gar nicht so leicht. Auch für Erwachsene nicht, sagt Matthias Krämer.
Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu wissen, was fühle ich eigentlich gerade. Und sich damit zu beschäftigen, das ist Grundlage unserer Arbeit, weil die Gefühle sind die Wegweiser in die Bedürfnisse. Und über die Bedürfnisse, da sind wir Menschen uns alle gleich, können wir einander verstehen, weil wir alle gleich sind, und können Lösungen finden.
Matthias Krämer und Gabi Horstmann freuen sich jedes Mal, wenn sie über den Pausenhof gehen und sehen, dass sich die Kinder wieder vertragen. Viele Erwachsene schaffen das bis heute nicht.
Ich meine, wir wissen alle, dass wir gewohnt sind, das als ersten Gedanken zu sagen, der andere ist schuld. Das ist ja typisch, ne? Geht mir genauso. Und dazu aber zu wissen, dann halt, Moment mal, was brauche ich denn eigentlich? Ja, was ist denn bei mir verletzt worden? Das ist so eine Umkehrung, die fällt nicht so leicht. Und das zu lernen, dass, wenn man es aber mal weiß, dann wird es auch immer mehr Teil des eigenen Verhaltens. Und das hilft ungemein, um mit anderen Menschen gar nicht erst in Konflikte zu geraten.
Mit dem Erlernen von Konfliktlösungen kann man nicht früh genug anfangen. Davon sind die beiden überzeugt. Die Mediatorinnen und Mediatoren der Senior Partners for School, SIS, wollen hier die Lehrkräfte entlasten und die Kinder unterstützen.
Die Arbeit als Mediator bzw. Konfliktmanager in Grundschulen ist hilfreich, aber keiner kann das einfach so leisten. Deshalb wollen wir jetzt mehr wissen über den Weg zum Schulmediator und das von Matthias Krämer, den wir gerade schon im Konfliktrollenspiel gehört haben. Matthias Krämer ist selbst Schulmediator und gleichzeitig Vorsitzender des Bundesverbandes von Senior Partner in School. Schönen guten Tag, Herr Krämer.
Guten Tag.
Sie selbst sind ein lebenserfahrener Senior, aber das heißt ja noch lange nicht, dass Lebenserfahrung allein ausreicht, um als Schulmediator aktiv zu werden. Es braucht eine Ausbildung. Um welche Inhalte muss es dabei gehen?
Also das ist natürlich sehr wichtig, dass Menschen nicht einfach glauben, sie könnten Gutes tun, indem sie ohne Ausbildung an Schulen gehen und so einen Job machen. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wir bilden unsere Mediatoren alle zu ehrenamtlichen Schulmediatoren aus durch professionelle Trainer. Die müssen alle zertifiziert sein vom Bundesverband Mediation. Und das Curriculum ist auch mit dem Bundesverband Mediation erarbeitet worden. Ich gehe mal gleich aufs Wesentliche. Das Wesentliche ist, in die Haltung zu finden, empathisch zuzuhören und zu fragen. Und nicht, dass wir glauben, die Lösungen zu haben, dass wir glauben, zu wissen, was Kinder tun sollten, sondern ihnen eben vor allen Dingen in einer zuhörenden Haltung zu begegnen.
Das kann man sich ja vorstellen. Die heutigen Senioren, die sind ja noch in einer Generation aufgewachsen, in der es eben nicht so empathisch zuging. Da wurde nicht so empathisch formuliert, sondern da herrschte schon mal ein rauerer Ton. Mobbing war noch ein unbekanntes Wort. Ausgrenzung nicht in der Weise thematisiert, wie es das heute ist. Ist es da besonders schwierig, auf eine gewaltfreie Kommunikation auszubilden?
Also zunächst mal hat sich da natürlich gesellschaftlich viel verändert. Wir merken jetzt im Augenblick seit etwa 2-3 Jahren, dass Menschen zu uns in die Ausbildung kommen, die der Babyboomer-Generation angehören, die also eine ganz andere Biografie haben als viele, die davor in Deutschland aufgewachsen sind. Aber selbstverständlich muss man das natürlich lernen.
Wie lange dauert so eine Ausbildung zum Schulmediator? Mit was muss man rechnen, wenn man bei SIS mitmachen möchte?
Also die Ausbildung ist verteilt auf 4 Module, a 3 Tage innerhalb eines halben Jahres. Und die kostet bei uns nichts. Wir haben als Gegenleistung der bei uns ausgebildeten ehrenamtlichen Mediatoren, dass sie sich verpflichten, für mindestens 1,5 Jahre an eine Grundschule, an die wir sie vermitteln, in Tandem zu zweit, dort mit Kindern Mediationen in der Lage sind, durchzuführen.
So wie wir das gehört haben, wie Sie das auch mit einer Kollegin machen. Welche Qualifikation steht am Ende der Ausbildung? Also was hat man dann gelernt als Schulmediator, als Senior-Schulmediator?
Zunächst mal das Handwerkszeug. Man weiß, wie man den Prozess einer Mediation, die verschiedene Phasen hat, sicher führen kann. Das beginnt damit, dass in der ersten Phase gefragt wird, worum geht es, was ist das Thema, worüber möchtet ihr sprechen. In der zweiten Phase geht es darum, was sind die Hintergründe dessen, was bei diesem Konflikt an Emotionen entstanden ist. Und die Gefühle sind die Wegweiser in die Bedürfnisse. Und so kommen wir in der dritten Phase dann dazu, dass es darum geht, herauszufinden, was ist bei dem Kind an Bedürfnissen verletzt worden, dass es selber darauf schaut und das artikulieren kann. Und das öffnet die Bahn schließlich in die vierte, nämlich ins Lösen, dass man sich gegenseitig verstehen kann. Denn die Bedürfnisse sind für uns Menschen alle gleich. Und wenn wir auf diese Ebene, wir nennen das auch das Grundwasser, kommen, dann ist Verständigung möglich, auch wenn man ganz unterschiedlicher Ansicht über die Dinge ist.
Das bringt also den Kindern in der Schule etwas, aber es bringt natürlich auch den Senioren, die sich so weiterbilden, absolut, etwas für ihr eigenes Leben. Jetzt ist die Frage, braucht es irgendwelche Voraussetzungen, die man persönlich mitbringt, oder kann sich theoretisch jeder bei SIS Senior Partner in School melden, der Interesse hat und sich zum Schulmediator ausbilden lassen möchte?
Im Prinzip kann sich jeder bei uns melden. Wir freuen uns über alle, gerade unterschiedliche Herkünfte, auch mit Migrationshintergrund, auch aus unterschiedlichsten Berufen sind für uns interessant. Die Voraussetzungen sind eine Liebe zu Kindern und eine empathische Grundhaltung.
Und was muss man wissen über die Fallstricke, die möglicherweise auf denjenigen warten, der sich zum Schulmediator ausbilden lassen möchte und dann auch als solcher arbeiten möchte?
Also zunächst mal glaube ich, die Kinder sind jetzt nicht so, dass sie uns da auf die Probe stellen sozusagen, sondern die sind sehr willig, weil sie ja selten erleben, dass Erwachsene ihnen wirklich in Augenhöhe zuhören und wirklich auf das eingehen, was sie zu erzählen haben. Das ist jetzt kein Vorwurf an Lehrer, denn die Lehrer haben gar nicht die Zeit. Die haben auch einen anderen Auftrag. Die sollen den Kindern was beibringen. Wir sind dafür da, die Kinder in den Mittelpunkt mit ihren Anliegen und Nöten zu stellen und ihnen zuzuhören. Und allein das Zuhören, das ist ja insofern natürlich was Aktives, weil man genau erfassen will, was meint dieses Kind. Aber es ist eben auch eine Haltung, die sich dem Kind öffnet. Und da geht durch diese Tür fast jedes Kind.
Es handelt sich, muss man ja auch sagen, um Grundschulkinder, die möglicherweise noch ganz offen sind für das, was ihnen geboten wird.
Deswegen gehen wir an Grundschulen, weil genau da werden die Grundlagen gelegt. Nicht Grundschule ist noch der Ort, wo die gesamte Gesellschaft sich begegnet. Das wird dann viel zu früh in unserem Schulsystem durch ein chancenungerechtes Bildungssystem beendet. Aber in dieser Zeit, in der Altersgruppe von 6 bis 10, da bilden sich genau diese Grundlagen für die Fertigkeiten, die man braucht, um im sozialen Leben zurechtzukommen. Man kann auch sagen, die wichtigste Schulstunde ist eigentlich die Pause, weil dort lernen die Kinder im Spiel und probieren aus, wie sie miteinander und mit der Perspektive anderer überhaupt umgehen und zurechtkommen. Und das zu unterstützen, ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Beitrag auch zur Demokratie. Die Fähigkeit junger Menschen. Und deshalb gehen die Senior Partner in School an Grundschulen.
Sie haben gesagt, die Ausbildung zum Schulmediator ist kostenlos. Wie finanzieren Sie sich als SIS? Ausschließlich über Spenden?
Also wir finanzieren uns, ich muss sagen, leider ausschließlich durch Spenden und Fördergelder. Und das sind sogenannte Projektförderungen, die leider immer dann auch auslaufen und uns eine nachhaltige, langfristige Planung verunmöglichen.
Ehrenamtliches Engagement für Grundschulen. Seit 24 Jahren hält der gemeinnützige Verein Senior Partner in School, kurz SIS, schon durch und kann derzeit mehr als 1100 Senioren an interessierte Schulen schicken. Mit dem Vorsitzenden des Bundesverbandes, mit Matthias Krämer, habe ich über die Ausbildung zum Schulmediator gesprochen. Danke Ihnen. Bibliotheken haben sich in den vergangenen Jahren ziemlich einfallsreich gegen das Image, verstaubte Bücherhorte zu sein, gewehrt. Sich geöffnet für die digitale Schriftwelt, aber auch für die ganz reale Welt um sie herum. Auf der Suche nach den kreativsten Bibliotheken im Land und ihrer Arbeit für Bildung, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist in dieser Woche die Stadtbibliothek Rudolf Hagelstange für den Nationalen Bibliothekspreis des Jahres ausgewählt worden. Und wer Rudolf Hagelstange kennt, der Gedichte, Essays und Romane geschrieben hat und einer der Vertreter der deutschen Nachkriegsliteratur war, der weiß, wo die ausgezeichnete Bibliothek liegt. In Thüringen, in Nordhausen genau. Und dort arbeitet Marie-Kathrin Haase mit ihrem Kernteam von 8 festen und 9 ehrenamtlichen Mitarbeitern am erfolgreichen Ruf des Hauses. Wie? Darüber habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Haase, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis.
Vielen lieben Dank.
Die Begründung dafür, dass der Nationale Bibliothekspreis 2024 an die Stadtbibliothek in Nordhausen geht, ist diese. Sie sei vorbildlich, weil sie weitreichend vernetzt sei mit Schulen, Theatern, Gedenkstätten, bürgerschaftlichen Vereinen sowie Initiativen der Zivilgesellschaft. Da wollen wir natürlich nachhaken, wie schaffen Sie diese weitreichende Vernetzung?
Also wir haben es eigentlich über die Jahre wirklich konsequent aufgebaut. Das heißt, wir sind natürlich in ganz vielen Gesprächen immer, versuchen immer sehr nah am Puls der Gesellschaft hier in Nordhausen zu sein und versuchen natürlich auch immer wieder Partnerschaften neu zu organisieren. Einfach zum Teil aus personellen Gründen, einfach weil wir auch ein sehr kleines Team sind, wo wir natürlich auch immer gucken müssen, was können wir überhaupt selber leisten. Aber wir haben natürlich auch ein super Gebäude, haben sehr viele Räume, sehr viel Platz, wodurch wir natürlich damit auch punkten können gegenüber unseren Partnern, dass wir sagen können, wir können es vielleicht nicht fachlich anbieten, das Angebot, aber ihr habt die Fachkompetenz, wir haben die Räume. Mhm. Und dadurch kommen wir natürlich auch in vielen Punkten immer wieder gut zusammen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Gebäude, wer es nicht kennt, wer noch nicht in Thüringen in Nordhausen war, das ist ein sehr schönes, sehr transparentes Gebäude, also fast ausschließlich Glasflächen nach außen hin, man kann hineinschauen, es geht nach oben so ein bisschen auf Richtung Himmel. Schaffen Sie es tatsächlich, in dieses Gebäude, das einladend wirkt, viele Bevölkerungsschichten zu bekommen oder kommen letztlich dann doch wieder nur die eher Bildungsaffinen?
Nein, das würde ich gar nicht behaupten. Also wir haben eine sehr, sehr gut durchwachsene Benutzerzahl. Also wir können wirklich sagen, ein Drittel unserer Benutzer sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, wo wir auch besonders unseren Hauptfokus natürlich immer drauf legen, dass gerade für Kinder die Bibliothek kostenfrei ist und dass sie eben keine Hemmschwellen bietet, sondern wirklich einlädt für jeden, der möchte, der sich hier aufhalten möchte. Also man muss noch nicht mal unbedingt lesen, sondern einfach, dass man sagt, kommt her, ihr könnt euch hier aufhalten, ihr könnt hier auch einfach zusammen lernen, ihr könnt euch treffen, ihr könnt euch Gesellschaftsspiele ausleihen, ihr könnt einfach, sag ich mal, dass jeder diesen Ort wahrnimmt als einen Rückzugsort außerhalb von zu Hause und der Schule, dass man sich hier wohlfühlt einfach.
Bibliotheken sind nicht nur Rückzugsorte, an denen man liest. Bibliotheken sind auch öffentliche Orte, an denen man zusammenkommen und diskutieren kann. Also Menschen zusammenkommen, die sonst möglicherweise in Blasen leben, aber an so einem Ort miteinander diskutieren können. Was erleben Sie, wenn Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsschichten zusammenkommen in der Bibliothek und miteinander sprechen wollen?
Wir haben da auf jeden Fall immer sehr positive Ergebnisse daraus bekommen und haben einfach festgestellt, ja, dass dieser Raum einfach gebraucht wird heutzutage auch. Und gerade wenn es darum geht, einfach einen Anschluss auch an die Gesellschaft zu finden. Also wir haben ganz viele Projekte in der Form, dass wir zum Beispiel mit dem Weltladen beziehungsweise mit Schrankenlos e.V. bei uns hier vor Ort das Sprachencafé haben. Das heißt, wir bieten den Raum an und das Sprachencafé trifft sich einmal die Woche hier. Das sind Neubürger, sage ich jetzt mal, die eben nicht mit unserer Sprache vertraut sind, aber eben jetzt so auf B1, B2-Niveau natürlich üben wollen, zusammenkommen wollen und einfach sich austauschen möchten. Gleichzeitig haben wir aber auch die DATS-Klassen einfach hier im Haus. Das sind Deutsch als Zweitsprache, das ist von der Petersbergschule. Und diese Klassen können zweimal pro Woche bei uns immer in der Schulzeit vorbeikommen und bekommen dann hier so eine Art zusätzliche Aufgaben und ein bisschen Unterstützung einfach, sich mit der deutschen Sprache anzufreunden. Weil in diesen Klassen sind ukrainische Kinder, syrische Kinder, afghanische Kinder, also wirklich ganz, ganz viele verschiedenste Sprachkulturen.
Wie schaffen Sie es, neue Leser zu gewinnen? Sie haben jetzt sehr viel gesprochen von Kindern und Jugendlichen, neue Leser auch in höheren Altersklassen.
Also wir versuchen natürlich auch, ein modernes und attraktives Angebot zu halten. Das heißt, wir sind nicht nur auf Bücher orientiert, auch auf aktuelle Medien, Konsolenspiele, Gesellschaftsspiele, aber auch Datenbanken. Wir haben die Online im Angebot. Wir haben auch jetzt seit letztem Jahr noch Munzinger dazu genommen. Gerade für Schüler und Studenten ist das sehr interessant. Also fachspezifische Datenbanken im Angebot. Und was jetzt auch noch demnächst neu dazukommen wird, das wird ein weiteres Angebot ab August sein. Das wird die Bibliothek der Dinge sein, weil wir auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit der Gesellschaft was zurückgeben möchten und den Leuten anbieten möchten. Man muss nicht alles sofort kaufen und selber vorhalten, sondern gerade wenn es darum geht, erstmal sich auszutesten, kommt vorbei, leiht euch Gegenstände aus wie Musikinstrumente oder eine Nähmaschine zum Nähen mal oder Stricknadeln, aber auch eben in sportlicher Hinsicht, dass wir sagen, mal einen Hula-Hoop-Reifen sich ausleihen, einfach um zu gucken, ist es überhaupt erstmal was für mich, was ich wirklich dauerhaft nutze oder ist es nur erstmal eine einmalige Sache und man stellt danach fest, oh, das ist ja doch nichts für mich. Aber dann hat man nicht das eigene Geld dafür auch ausgegeben und die Ressourcen sind ja auch dann nicht extra, sag ich mal, dafür verschwendet worden, sondern man probiert sich erstmal aus. Und das ist auch so ein neues Angebot, was wir ab August starten werden.
Also, nicht nur Bücher lassen sich ausleihen, sondern ab kommender Woche bekommt die Stadtbibliothek Nordhausen in Thüringen eine neue Abteilung, die Bibliothek der Dinge. Mit der Leiterin Marie-Kathrin Haase habe ich über ihre ausgezeichneten Ideen für den Ort Bibliothek gesprochen. Wechseln wir zum Ort Büro. Der ist nicht mehr so attraktiv, wie er es mal war. Während der Corona-Pandemie haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Homeoffices schätzen gelernt. Nur noch wenige wollen gerne täglich ins Firmenbüro wechseln. Arbeitgeber hingegen würden den Trend am liebsten umdrehen und müssen sich etwas einfallen lassen. Wie gewinnen Arbeitsplätze an Anziehungskraft? Murat Koyunçu hat sich in Düsseldorf umgehört.
Eva Boss sitzt konzentriert an ihrem Computer und schaut sich einige Pläne und Grundrisse von Großraumbüros an. Die 35-Jährige ist Architektin in Düsseldorf. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen entwirft und plant sie für Unternehmen sogenannte New Work-Konzepte, also Arbeitsplätze, die unter Mitarbeitern für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen sollen.
Es gibt zum Beispiel sogenannte Work Labs, also so Innovationslabore, wo ich mich einfach treffen kann, wo ich auch flexibles Mobiliar habe, auch auf Sitzbällen mal sitze. Ich kann einen Tisch aus der Wand klappen, ich kann an die Wand schreiben.
Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hätten 3/4 der Beschäftigten angegeben, dass sie weiterhin wenigstens teilweise im Homeoffice arbeiten möchten. Nur noch 15% würden im Büro arbeiten wollen. Vor der Pandemie waren es noch 60%. Deshalb würden sich immer mehr Unternehmen für neue Raumkonzepte entscheiden.
Also es ist definitiv so, dass bundesweit 90% der Arbeitgeber sagen, ich möchte meine Mitarbeitenden wieder zurück ins Office holen. Und da geht natürlich der Trend auch bei allen Unternehmen dahin, dass ich Anreize schaffen muss und dass das Büro wieder zum Sehnsuchtsort werden muss. Und der Trend ist auch klar, dass keiner mehr Lust hat, in einer auswechselbaren Arbeitsumgebung zu arbeiten, weil dann kann ich wirklich auch zu Hause bleiben.
Viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden auf Work-Life-Balance sowie Wohlfühlatmosphäre in der Arbeitswelt setzen, wie diese nicht repräsentative Kurzumfrage aus Düsseldorf zeigt.
Was ganz cool sein kann, ist, wenn da vielleicht noch ein Fitnessstudio dran ist, dass man dann direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio gehen kann.
Dass es vielleicht einen Raum gibt, wo man sich zurückziehen kann, der einfach, sag ich mal, so ein bisschen cozy eingerichtet ist. Vielleicht einen schönen Sofa, wo man sich Getränke, sag ich mal, zapfen kann. Das ist auch mal sehr cool.
Es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die solche Konzepte umgesetzt und für ihre Mitarbeiter ein fast schon zweites Zuhause geschaffen haben. Für Eva Boss ist wichtig, dass die Arbeitsräume Ästhetik mit funktionalem Mehrwert bieten, die zur Produktivität beitragen. Dazu kommt sie mit ihrem Team und den Auftraggebern erstmal zusammen, um in einem gemeinsamen Workshop zu schauen, welche Werte hinter dem Unternehmen stecken.
Es muss schon auch Corporate Identity sein und ich muss schon auch die Unternehmenswerte spüren und fühlen können, damit ich eben diese Bindung zum Unternehmen behalte. Diese Bindung, die entsteht natürlich auch durch ein Gefühl von Kultur. Und diese Kultur, klar, die muss ich leben, aber die muss ich natürlich auch räumlich fühlen. Das heißt, wenn ich ins Unternehmen komme, muss es sich natürlich deutlich unterscheiden von der standardmodernen Arbeitswelt.
Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.